im letzten Jahr war es so, dass ich die Firma Freelance.de so für eine Woche so ein bisschen beraten habe. Und aus dieser Woche ist dann die Frage geworden, kannst du dir vorstellen, mit einzusteigen? Am Ende vermitteln Menschen Menschen. Ja, und wir versuchen immer irgendwie gute Projekte zu bekommen, auch von Menschen, die sagen, wir geben dir das Projekt oder euch das Projekt. Ja, wir sind 18 Jahre am Markt. Wir haben eine Live-Datenbank. Das heißt, unsere Freelancer zahlen dafür, der Großteil zahlt dafür, dass ihr Profil up-to-date ist. Das heißt, die wollen jeden Tag die Verfügbarkeit neu einstellen, ihren Tagessatz updaten, ihren CV hochladen, ihren CV mit uns KI automatisiert anpassen. Und das ist der große Vorteil zu allen anderen Datenbanken, die es vielleicht jetzt in den Staffing-Agenturen gibt. Die sind alle morgen schon wieder alt, weil da muss jemand proaktiv den Freelancer anrufen und sagen, kannst du mal bitte dein Profil updaten. Das heißt, unsere Datenbank lebt. Also so dieses Beat Yesterday, so das war so mein Slogan. Ich habe eine gute Qualität gehabt und eine hohe soziale Kompetenz. Und ich glaube, wenn du das jeden Tag aufs Parkett bringst, auch im Vertrieb mit Menschen in der Organisation, dann kannst du nicht erfolgreich sein.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Folge spreche ich mit René Troche. René hat insgesamt 13 Jahre als Profifußballer in der zweiten Bundesliga gespielt und ist heute Chief Operating Officer bei freelance.de, einer führenden Freelance-Plattform in Deutschland und Europa. Wir schauen uns jetzt mal den Freelance-Markt genauer an und unter anderem auch, welche Stolpersteine der deutsche Staat immer wieder in Sachen Selbstständigkeit in die Wege legt. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. René, herzlich willkommen bei Radiale München.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Wir machen jetzt eine kleine Reise durch deinen Werdegang und gehen insbesondere ein bisschen auf den Freelancer-Markt ein. Da haben wir auch unsere Erfahrungen gemacht, gut wie schlecht. Ich glaube, du hast da einen sehr, sehr guten Blick drauf. Warum? Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber ich fange mit meinen Gästen immer relativ weit vorne in ihrem Werdegang an. Mit 15 warst du im Internat und mit 17 warst du tatsächlich Profifußballer, sogar in der zweiten Bundesliga. Hol uns da mal ein bisschen ab.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Sascha, bin sehr gerne heute hier. Ich war mit 15, ich bin in Zwickau geboren. Bin mit 15 so Jugendnationalspieler geworden, war sehr talentiert und bin dann zu Bayer Leverkusen gewechselt, hatte ein paar Angebote gehabt aus Deutschland. Von dem kleinen Verein bekommt man immer mal wieder Angebote, habe mich dann für Bayer Leverkusen entschieden, war da 3 Jahre im Internat, deutscher B-Jugend Vizemeister geworden und habe eigentlich ganz eine glückliche Zeit gehabt da, Schule, Fußball parallel, wie es halt im Internat so ist. Und bin dann mit 17, 18, auf dem Weg 17 bis 18 wieder nach Zwickau zurückgegangen und habe da zweite Liga spielen dürfen. Ganz, ganz jung, Abstiegskampf, bin wieder zurückgegangen und war da 3 Jahre dann in Zwickau und sind leider abgestiegen dann aus der zweiten Liga. Ja.
Okay, aber du konntest dir dann schon quasi einen Lebensunterhalt darüber finanzieren und hast du das Fußballerleben gelebt
sozusagen. Genau, ich habe so das Fußballerleben gelebt. Ich habe tatsächlich auch alles auf eine Karte gesetzt. Ich habe mittlere Reife gemacht in der Schule und dann habe ich eigentlich komplett gesagt, ich wäre Profi und habe mich dann eigentlich um nichts anderes gekümmert als um Fußballspiel, wie man sich so als junger talentierter Fußballer sich vorstellt, ja. Jetzt bin ich Profi. Ja.
Plumpe Frage, war das finanziell dann schon attraktiv damals?
Ja, oder? Also das muss, sag mal, wir reden jetzt von 96, 97. Ich glaube, ich habe da, heute würde ich immer sagen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Aber ich glaube, so ein ordentliches, gutes Gehalt mit Auflaufprämie, mit Siegprämie und also als 18-Jähriger war das schon gut,
ja. Okay, und hast du es dann auch ausgelebt, oder?
Tatsächlich habe ich es so ausgegeben, wie ich es eingenommen habe. Ich bin dann nach Österreich gegangen, nach Klagenfurt, habe beim FC Kärnten gespielt und da habe ich dann auch sicherlich die schönen Seiten vom Leben noch genossen am Wörthersee. Und deswegen habe ich dann natürlich nach 30 noch weiterarbeiten müssen, weil es hat nicht gereicht, ja.
Okay, ja. Das heißt, du hast das wie lange gemacht?
Ja, ich bin mit 17 eigentlich Profi geworden, bin dann so immer gependelt, so zwischen zweiter Liga, dritter Liga, in Österreich auch mal zweite Liga, mal aufgestiegen und habe mit 30 aufgehört. Ja, also das war 2008, habe ich eigentlich aufgehört. Ich würde sagen, so 12, 13 Jahre habe ich eigentlich das Leben eines Profifußballers genossen.
Was macht das mit einem? Also wie entwickelt man sich da vielleicht auch mental? Bringt das einem was für später dann? War da immer so auch vielleicht das Gefühl vorhanden, ey, wenn das mal vorbei ist, was kommt dann?
Ja, das ist eine gute Frage. Das hatte ich nicht. Ja, ich habe das schon ganz oft erwähnt, meine Frau hat mir eigentlich so ein bisschen dahin gebracht. Meine jetzige Frau, meine damalige Freundin, wir haben uns sehr jung kennengelernt. Die hat 2 Studienabschlüsse mit 1 und hat mich immer wieder gefragt, was machst du denn mal, wenn du mal nicht mehr Fußball spielst? Und daraufhin habe ich eigentlich immer keine Antwort gehabt. Wollte auch keine haben. Das war so, das passiert ja nicht heute und morgen. Das ist ja noch viel Zeit bis dahin. Und tatsächlich dann mit 30 war es dann so, dass ich tatsächlich gemerkt habe, okay, der Zug, der fährt jetzt ohne mich weiter. Also richtig ins Geld zu kommen und richtig Profi zu sein. Und dann bin ich nach München gegangen. Wir sind beide nach München gegangen, dann 2009. Und dann ging eigentlich der zweite Karriereweg los. Aber ich habe mir tatsächlich in der Zeit keine Gedanken drüber gemacht. Okay. Ich war da wirklich so erfreut an dem täglichen grünen Rasen, an dem das, was ich mit den Jungs in der Kabine erlebt habe. Und um deine Frage noch zu beantworten, heute zehre ich extrem davon, was soziale Kompetenz angeht. Dieses mit einer ganzen Truppe immer zusammen zu sein, irgendwie auch sich da einzuordnen in so einem Team, und trotzdem wollen immer 11 spielen am Wochenende. Also es ist nicht so, dass immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du willst am Ende auch der sein, der am Samstag auf dem Rasen steht. Das heißt, du musst dich schon durchsetzen, schon Performance bringen, aber so diese Kabine hat so eine eigene Dynamik. So, und ich glaube, heute kann ich mit Menschen ganz gut umgehen, ich kann Situationen gut riechen, ich kann Schwingungen erkennen, auch in einem Büro. Und ich glaube, das hat mir da extrem geholfen, wenn du, ich sag mal, 25 Jungs in der Kabine sperrst, dich da irgendwie auch dich da zu positionieren. Ja. Das würde ich sagen, das habe ich heute extrem mitgenommen.
War mal eine härtere Phase dabei, mal schwere Verletzungen oder irgendwas? Oder
ist ja, das relativ? Ja, nee, Verletzung war schon da. Ich hatte Schultereckgelenksprengung, ich hatte mehrere Bänderrisse, ich hatte einen Knöchel gebrochen. Ich habe schon ein paar harte Knicks gehabt. Aber ich sag mal, die härteste Zeit ist eigentlich, was das Leben so prägt, wenn du einfach nicht mehr gebraucht wirst. Ja, und ich bin ganz oft, ich war ein Spieler, der ein bisschen polarisiert hat, war technisch ganz gut, ich war ein bisschen faul, ein bisschen langsam, mich mochte vielleicht nicht jeder, man mochte mich oder man mochte mich nicht, und viele Trainer haben gesagt, mit dir kann ich nichts anfangen, und dann bist du einfach aussortiert worden, Ende des Jahres, so, und da waren schon einige Cuts dabei, wo man sagt, hey, das hilft mir auch heute in meiner Rolle, also auch in den letzten Jahren, manchmal wird man dann einfach, dann passt es nicht mehr zwischen wem auch immer, ja, zwischen einem Finanzinvestor und einem selbst oder zwischen einem Gründer und einem, oder man passt selber nicht mehr. Und ich glaube, das hat mir auch geholfen zu sagen, man muss es akzeptieren, dass es vielleicht auch nach einer Reise X auch mal vorbei ist.
Mhm. Ja. Formt eine gesunde Einstellung.
Absolut. Absolut, ja.
Gut, also 30 war dann so der Hardcut. Mhm. Das heißt, du wurdest nicht mehr gebraucht.
Ich wurde nicht mehr gebraucht, korrekt.
Was kam dann?
Ja, dann habe ich mir so ein bisschen überlegt, was mache ich? Klassiker, ich wäre Spielerberater, ich wäre Trainer, ich habe da meine Trainerscheine gemacht. Irgendwie habe ich das alles dann nicht mehr, das ging mir alles zu langsam. Ja, man will dann halt immer gleich irgendwie erste Bundesliga trainieren, man will irgendwie die Top-Spieler als Spielerberater haben. Und irgendwie bin ich dann auf eine Anzeige gekommen, Personaldienstleistung. Schwedische Agentur, Firma Academic Rogue ist damals nach München gekommen. Home of the Young Professionals, wir vermitteln Menschen in den ersten Weg nach dem Studium über Zeitarbeit, über Freelancing, über Direktvermittlung. Ich glaube, die haben mir einfach damals die Stelle gegeben, weil sie jeden eingestellt haben, der bei 3 nicht Nein gesagt hat, wenn ich ganz ehrlich bin heute. Habe ein Telefon bekommen und einen Laptop und habe dann harten Vertrieb gemacht, muss ich wirklich sagen, hier in München. Und habe dann immer wieder das, was ich heute auch noch habe, die 3 Punkte aufs Parkett gebracht. Ich war unheimlich fleißig dann. Also so dieses Beat Yesterday, so das war so mein Slogan. Ich habe eine gute Qualität gehabt und eine hohe soziale Kompetenz. Und ich glaube, wenn du das jeden Tag aufs Parkett bringst, auch im Vertrieb mit Menschen in der Organisation, dann kannst du nicht erfolgreich sein.
War das dann quasi der Markteintritt von der Firma in Deutschland?
Das war die Firma, ja, Markteintritt. Für mich auch Markteintritt in die Staffing. Das 3 Jahre gemacht. Sagst du heute, da habe ich 3 Jahre gelernt. Und dann bin ich den nächsten Schritt gegangen und habe dann 8 Jahre praktisch eine größere Staffing-Agentur geführt.
Okay, das heißt, du hast die mit aufgebaut oder wie war das?
Ja, genau, also Academic Work habe ich so ein bisschen mit aufgebaut, habe dann in Hamburg das Büro aufmachen dürfen, habe das ein Jahr geführt, bin gependelt zwischen München und Hamburg, habe mich dann aber wieder für meine Beziehung entschieden, weil so Fernbeziehung war auf Dauer, ist es einfach auch nicht gesund. Und bin dann zur Firma Westhaus gegangen, 2013, erst so Business Development Director, und bin relativ früh dann 2015 Geschäftsführer geworden. Und dann haben wir eigentlich eine richtige eine richtige Reise angetreten und haben die Firma sehr, sehr erfolgreich gemacht.
Das war klassisches Personaldienstleistung?
Klassische Personaldienstleistung, Vermittlung von Freelancern, hochqualifizierte Wissensarbeiter, sage ich heute, ins Projektgeschäft. Damals, sage ich mal, so ein klassischer kleiner Mittelstand. Und wir sind dann, ich sag mal, Top 5 in Deutschland geworden, wenn man so diese Lündong-Tabelle nimmt. Das ist so eine Bundesliga-Tabelle für Staffing-Agenturen. Waren wir zum Schluss Nummer 5.
Das heißt, den Mitarbeitern?
Wir hatten intern dann dreistellige Mitarbeiter, also immer so irgendwie so 120, 130. Wir hatten in Spitze fast 2000 Freelancer weltweit im Einsatz, über 300 Arbeitnehmerüberlassungsmitarbeiter, die wir ja auch in Projekte verliehen haben, 8 Standorte in Deutschland und hatten dann zum Schluss, als wir es dann verkauft haben, knapp 130 Millionen Euro Umsatz. Und sind irgendwo, wo ich reingekommen bin, so bei 20, 25 gestartet. Mhm. Also haben schon harten englischen Vertrieb gemacht, klassische KPIs, so wie man sich das wahrscheinlich so aus englischen, amerikanischen Filmen vorstellt, ja. So haben wir es gemacht und das hat echt richtig viel Spaß gemacht und war aber eine harte Zeit.
Ja. Glaube ich. Warst du dann mit beteiligt auch?
Tatsächlich nicht. Ich war Fremdgeschäftsführer, bin dann nach dem Exit bin ich dann beteiligt worden von dem Private Equity. Mhm. Wir haben uns aber dann nach einem Jahr getrennt.
Okay. Wettbewerbsverbot hatte ich noch mitgenommen.
Genau. Als wir uns getrennt haben, dann hatte ich 2 Jahre Wettbewerbsverbot.
Okay.
Oder Kündigungsfrist und dann Wettbewerbsverbot. Mhm. Das ist auch, ich glaube, das ist gang und gäbe in so einer Rolle. Das ist, wenn man dann als Finanzinvestor reinkommt, dass man jemanden dann eher auch mal vom Markt wegnimmt.
Mhm. Wie war das dann die 2 Jahre? Hast du dann auch mal gesagt, jetzt ist mal gut oder ich mache jetzt mal Pause oder wie war die Zeit?
Ja, das war spannend. Ich glaube, am Anfang war es extrem schwer für mich, weil du von so einem Adrenalin runterkommst. Du bist halt jeden Tag auf Puls, auf Tempo und auf einmal braucht dich keiner mehr. Ja, du hast irgendwie, du hast keine E-Mails mehr. Das heißt, Senden, Empfang funktioniert nicht mehr. Und du bist raus. So, du hast ja auch, und ich war schon jemand, der extrem Anerkennung von außen gebraucht hat. Ja, extrem dieses Wertschätzung von extern. Und das hat mir schon gefehlt, muss ich sagen. Die ersten Wochen war ich wahrscheinlich auch zu Hause unerträglich. Dann haben wir uns einen Hund in der Zeit auch angeschafft. Der hat dann schon mich irgendwie beschäftigt. War eine gute Aufgabe. Habe aber dann versucht, nicht zu reisen und auch nicht wegzulaufen aus der Stadt, sondern die Stadt München so ein bisschen auszuhalten, auch in einer Phase, wo man keinen Job hat. Und habe letztens auch erwähnt, dass das kann ich jedem nur mal empfehlen. So eine Stadt macht was mit einem. Die ist extrem anstrengend, schnell. Und ich habe mich dann so immer an St. Arnoldplatz gesetzt, also im Café, und habe ich so die Leute beobachtet, wie die aus der Bahn rausgekommen sind, wie die da gerannt sind, weißt du selber, Laptop im Arm, Handy, und wir retten alle die Welt. Und es hat sich gedreht. Am Anfang dachte ich, die beobachten mich und sagen, puh, der tut mir aber leid, der sitzt da, hat keinen Job. Und ich glaube, irgendwann haben die gesagt, hey, guck mal, der coole Typ, der kann da sitzen. Und das war für mich wichtig, so zu verstehen, das ist okay, die Zeit. Mhm. Und ich sag mal, so in einem halben Jahr habe ich dann wieder Lust gehabt zu arbeiten. Dann durfte ich nicht. Dann habe ich 1, 2 Angebote gehabt, wo ich einfach ein Verbot bekommen habe, weil es Wettbewerb war. Ja, und dann so nach einem Jahr, würde ich sagen, habe ich mich wieder auf den Weg gemacht, was Neues zu finden. Da hat man so Vorbereitungszeit und dann bin ich wieder zum 1. April, glaube ich, 2023 war das, bin ich dann wieder eingestiegen. Ja.
Mhm. Bei einer kleineren Boutique dann?
Genau, bei einer kleineren Boutique, Staffing-Agentur, haben das zu zweit hochgezogen, so als Schwestergesellschaft von einem bestehenden Unternehmen, haben das 2 Jahre zusammen gemacht, haben uns dann getrennt, gab so unterschiedliche Ausrichtungsgedanken, würde ich sagen, und bin dann zum 1.7.2025 bei Freelance.de eingestiegen und jetzt auch fast ein Jahr. Und sehr, sehr happy, muss ich wirklich sagen, heute mit dem Schritt dahin. Ja, okay. Macht nämlich viel Spaß.
Ergibt ja schon irgendwie Sinn, so dieses menschliche Mannschaftssport, ne? Und jetzt so dieses Personaldienstleistungsthema. Mhm. Ich habe jetzt die ganze Zeit überlegt, wo ist da der Link, aber es passt ja irgendwie schon.
Absolut. Also manchmal vergleiche ich es auch so ein bisschen wie Spielerberatung. Mhm. Ja? Am Ende vermitteln Menschen Menschen. Ja? Und wir versuchen immer irgendwie gute Projekte zu bekommen, auch von Menschen, die sagen, wir geben dir das Projekt oder euch das Projekt und wir versuchen, den richtigen Fit zu finden irgendwo. Und das ist dann auch wieder logischerweise ein Mensch. Und deswegen ist es natürlich auch, haben wir es vorhin schon kurz drüber gesprochen, so für Finanzinvestoren oder Private Equity war das auch wahnsinnig schwierig, so Menschen zu skalieren, ja, auch so dieses Businessmodell einer Staffing-Agentur, habe ich von Anfang gesagt, finde ich wahnsinnig schwer für so einen Investor. Ja, wie kannst du das denn gut skalieren? Weil der Mensch ist nicht eine Maschine, die schneller drehen kann oder irgendwie. Ja. Und
ja, kannst nur die Prozesse irgendwie halt skalieren, ne? Ja. Aber nicht die,
genau,
die Tätigkeit.
Genau. Und du bist halt extrem abhängig auch vom Markt. Ja, was passiert da gerade? Hat der Kunde irgendwelche Regulatorien oder so? Aber am Ende ist es ein bisschen wie im Teamsport, ja. Also du musst jemanden begeistern. Und ich habe meine Rolle immer so ein bisschen als Coach auch gesehen, als Sparringspartner, manchmal so ein bisschen als Zirkusdirektor. Du stehst halt vorne und musst versuchen, sie so zu motivieren über Geld, über Wertschätzung, über andere Tools, dass sie halt einfach die beste Performance bringen. Ja, und wir haben halt einen harten Sales-Job mit Recruiting-Ansatz gehabt. Und es ist schon, ich sag mal, klingt leichter, als wie es am Ende des Tages ist.
Verstanden. Ja. Freelance.de ist ja eine krasse Domain. Ja, also die muss man erstmal haben. Ja. Das heißt, es war auch kein, oder ist ja auch kein kleiner Laden.
Ja.
Bis dann Juli 2025 eingestiegen. Ich höre jetzt raus, so ein bisschen starkes Vertriebsgehen auch, Außenministerium so ein bisschen. Jetzt bist du der COO. Wie kam es zu dieser COO-Rolle?
Ja, gute Frage. Also Freelance.de, jetzt nächstes Jahr sind wir 20 Jahre am Markt. Unser Gründer Simon Gravel wohnt aktuell jetzt in Kanada seit 3 Jahren, hat immer so Domains, also ist ein SAP-Berater gewesen und hat so Domains für sich gesammelt, ja, und hat er Domains gekauft und hat dann gesagt, okay, dann machen wir was damit. Und hat dann vor 18 Jahren die Plattform Freelance.de an den Markt gebracht. Klassische, ich sag mal, eine Infrastrukturplattform, wo man gute Projekte hochladen kann, Freelancer-Projekte, und Freelancer können sich darauf bewerben und werden gefunden. Ich würde sagen, so ein klassisches Membership-Subscription-Modell, beidseitig. Und in Deutschland sind wir mittlerweile, ich würde sagen, in der Dachregion sind wir die größte Plattform. Wir haben über 300.000 registrierte Freelancer. Wir haben über 600 Staffing-Agenturen, die bei uns Projekte ausschreiben. Wir haben halt gemerkt, dass wir vertrieblich noch ein bisschen mehr machen müssen. Und im letzten Jahr war es so, dass ich die Firma Freelance.de so für eine Woche so ein bisschen beraten habe. Über ein paar Sales-Prozesse, über ein paar Dinge, wie man vielleicht an den einen oder anderen ein bisschen feilen kann. Und aus dieser Woche ist dann die Frage geworden, kannst du dir vorstellen, mit einzusteigen? Und Simon als Gründer ist in Kanada. Der Robin Golbach, mein Geschäftsführerkollege, der ist CEO aktuell und auch CEO gewesen, ist jetzt schon 4 Jahre dabei. Wir kennen uns auch viele Jahre schon sehr gut. Und am Ende haben sie mich gefragt, möchtest du als Geschäftsführerkollege für Deutschland mit rein und ich sag mal als COO für die Freelance Group, ich sag mal, das ganze Thema Internationalisierung vorantreiben, das ganze Thema Agencies in Deutschland vorantreiben, uns auch vielleicht nach draußen noch ein bisschen mehr präsentieren. Und ich liebe operatives Business. Ja. Ich bin nicht gut am Meetingtisch lange bei alten Kaffee und irgendwie Keksen sich zu erklären, wie die Welt funktioniert, sondern ich will spüren, was draußen los ist. Ich will mit Mitarbeitern, ich will die besser machen. Und ich glaube, da ist die Rolle optimal aufgehoben. Und international, glaube ich, ist es ein spannendes Feld, was wir gerade vorhaben. Und das macht mir extrem viel Spaß.
Verstanden. Wie viele Leute arbeiten bei Freelance.de?
Wir haben intern über 50 Mitarbeitende. Standort in München und in Brünn. Brünn ist auch unser Tech-Stack, würde ich sagen. Ja, da sitzen viele Entwickler von uns. Wir haben dazu noch ein Office in Quebec, in Kanada. Das sind die physischen Offices. Und haben praktisch dann daneben insgesamt noch andere 6 Plattformen in 6 anderen Ländern, wo wir aber noch kein Office haben, sondern wo wir erstmal als Plattform rausgegangen sind, die wir aus Deutschland und aus Tschechien und Kanada steuern.
Hört sich jetzt nach einem schlanken Setup aber an,
grundsätzlich, ne? Extrem schlankes Setup, extrem viel Automation aktuell. Ja. Man gehört irgendwie dazu, wenn man eine Infrastrukturplattform ist, dass wir viel, viel automatisieren. Und wir haben tatsächlich sehr viele Prozesse mittlerweile über interne Kampagnen, wo wir gar nicht mehr jetzt unbedingt einen Mensch brauchen, der die E-Mail versendet oder der in Kommunikation einsteigt. Und ich glaube, da wo wir die Menschen aktuell brauchen, ist in der Entwicklung und ist im Sales und natürlich irgendwie auch im Marketing, um uns präsent zu machen. Und ich glaube, das sind so inklusive Produkt zu unserer aktuellen Sparten. Aber wir wachsen auch wieder, gerade vertrieblich. Im Moment, glaube ich, haben wir eher so die Phase, wo wir sagen, wie kommen wir mit dem Team, mal dahin, dass wir schauen, dass wir eine profitable Unternehmen sind, dass wir mal gucken, dass jeder seinen richtigen Platz findet. Und ich glaube, das war so im letzten Jahr so auch meine Aufgabe, Prozesse ein bisschen anzupassen, vertrieblich ein bisschen stärker zu werden, aber auch diesen Selbstwert als Firma zu haben, dass man gut ist. Mhm. Ja, man neigt ja als Unternehmen, wenn man lange am Markt ist, oft so, man ist ein bisschen idealistisch, sind wir überhaupt so gut, wie wir sind? Aber ich habe gemerkt, dass ich Freelance.de über viele Jahre gesehen habe, dass der Name extreme Macht hat, ja, oder Wucht hat, wenn wir so auszudrücken. 500 Staffing-Agenturen arbeiten mit uns, suchen jeden Tag auf unserer Plattform und das muss uns einfach dieses Selbstvertrauen geben, auch rauszugehen mit breiter Brust und zu sagen, wir sind wer, und das ist auch ein bisschen meine Aufgabe, so ein bisschen Selbstwert in die Company zu bringen. Ja, vielleicht ist es so, auch mal Nein zu sagen, auch mal anzuecken, auch mal nicht immer jedem gefallen zu wollen. Ich glaube, das macht, das ist auch mal wichtig. Ja. Und das ist immer gerade so, erwachsen zu werden mit 18, ja, guter Punkt mit 18, dass wir auch da so ein bisschen mal eine eigene Kante haben.
Ja. Du bist ja Mannschaftstrainer quasi. Ne?
Genau, ein bisschen wie Mannschaftstrainer, bisschen was vorgeben. Aber am Ende möchte ich eigentlich immer Leute, die Entscheidungen treffen. Ja. Wir haben das ja damals auch, ich kann an unser Gespräch erinnern, du willst ja auch Leute haben, die nicht irgendwie die ganze Zeit fragen. Sondern du warst ja auch jemand, der sagt, ich will jemanden haben, der unternehmerisch denkt, ja, der mitbegeistern will, der da ist. Ja, ich brauche niemanden, der die ganze Zeit nur fragt, was er denn machen kann und abarbeitet, sondern trifft eine Entscheidung. Und dann steht dazu, wenn sie vielleicht auch falsch war.
Ja.
Who knows? Ja, ja, passiert. Aber das möchte ich gerne. Leute empowern, dass sie Entscheidungen treffen, dass sie selber eine Meinung haben und dass sie daran wachsen. Mhm. Ja, weil nur das wird uns am Ende, glaube ich, stärker machen. Und das habe ich auch wahrgenommen in unserem Gespräch, dass du da, deswegen, wenn wir auf die Freelancer kommen später, war das auch dein Ansatz, den kann ich nur noch gut daran erinnern. Die Freelancer müssen da unternehmerisch denken, wenn sie hier irgendwie agieren.
Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf, ja. Vielleicht letzte Frage noch zu freelance.de. Das ist ja schon wettbewerbsintensiv. Also jetzt gibt es ja LinkedIn zum Beispiel als Plattform, wo Jobs ausgeschrieben werden. Die meisten sind mittlerweile auf LinkedIn. Es gibt irgendwie internationale Plattformen, es gibt jetzt ja auch viel mehr KI und Matching-Tools und was weiß ich, und da tut sich ja schon einiges. Wo würdest du jetzt sagen, ist eure Plattform im Zweifel die beste? Und ich meine, es lässt sich ja auch belegen. Ich meine, es arbeiten 500 Agenturen mit euch zusammen. Das muss ja einen Grund haben. So, und wo denkst du, ist dieser Grund? Ist das jetzt einfach nur, dass ihr so lange am Markt seid, oder hat das auch heutzutage andere Beweggründe?
Ja, also also LinkedIn ist natürlich so, ich würde LinkedIn gar nicht als unseren Wettbewerb bezeichnen. Ich glaube, LinkedIn ist eher so ein mehr ein soziales Netzwerk, aber ja, man kann posten, man kann auch suchen. Ich glaube, international merken wir, also gerade wenn ich jetzt Richtung Kanada schaue, wenn ich jetzt Richtung USA schaue, da ist LinkedIn schon auch Wettbewerb. Also wenn ich da mit Staffing-Agenturen spreche, sagen die, wir machen LinkedIn. Ich glaube, LinkedIn hat nochmal eine andere Preisstruktur. Da würde ich jetzt sagen, da sind wir noch einen Tick günstiger, ohne dass ich immer sage, dass günstiger besser ist, aber ich glaube, die LinkedIn-Preise, die kennt jeder, da sind wir noch ein bisschen drunter. Wir haben hier in Deutschland schon Wettbewerb. Was zeichnet uns aus? Und da will ich eigentlich hinkommen. Ich schaue nicht ganz so oft immer auf Wettbewerb, weil ich glaube, dass man da sich auch verstrickt. Ich meine, wo ich in der Staffing-Industry war, hatten wir 5.800 Staffing-Agenturen, die alle dasselbe Projekt wollten, was ich auch wollte. Wenn ich das den ganzen Tag gemacht hätte, was der andere macht, dann wäre ich nicht mehr fertig geworden. So, deswegen, was macht uns gut? Warum sind wir gut? Ja, wir sind 18 Jahre am Markt. Wir haben eine Live-Datenbank. Das heißt, unsere Freelancer zahlen dafür, der Großteil zahlt dafür, dass ihr Profil up-to-date ist. Das heißt, die wollen jeden Tag die Verfügbarkeit neu einstellen, ihren Tagessatz updaten, ihren CV hochladen, ihren CV mit uns KI automatisiert anpassen. Und das ist der große Vorteil zu allen anderen Datenbanken, die es vielleicht jetzt in den Staffing-Agenturen gibt. Die sind alle morgen schon wieder alt, weil da muss jemand proaktiv den Freelancer anrufen und sagen, kannst du mal bitte dein Profil updaten. Das heißt, unsere Datenbank lebt. Das ist der große Vorteil. Und du kannst praktisch, du wirst gefunden, du kannst dich bewerben, du kannst dich in Schatten parken und kannst sagen, ich gehe nur auf bestimmte Projekte raus. Ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir in dem Professional Level, bedeutet irgendwie, ich sag mal so 3 bis 40 Jahre Erfahrung im IT-Sektor, Engineering, Corporate Function, da glaube ich, haben wir die stärkste Datenbank mit den besten Profilen. Und da ist praktisch die Suche und das zeigt das auch, was wir sehen. Du kannst, wenn du mit uns arbeitest, innerhalb von 12 Stunden einfach den Freelancer liefern. Und das ist einfach im Freelancer-Umfeld, ist einfach Zeit. Wenn du schnell bist, hast du gewonnen. So, das ist, glaube ich, der große Vorteil von uns. Und wir sind natürlich irgendwie sehr nahbar. Ja, also irgendwie bei uns kannst du die Lizenz immer noch persönlich irgendwie auch kaufen. Und ich glaube, das sind so die USPs und natürlich so die, auch ein Mensch ist ein Gewöhnungstier. Ne? Also wenn du lange mit Freelance.de gearbeitet hast, die Staffing-Branche, du wechselst mal, du bist lange dabei, dann wechselst du nicht gerne auf was anderes und bleibst dem treu. Und wenn du erfolgreich bist, warum nicht? Aber wir müssen uns Hausaufgaben machen. Also gerade, du hast vorhin gesagt, gerade was KI angeht, gerade was Automation angeht, da müssen wir Hausaufgaben machen, sonst werden wir irgendwann, wird recht geblinkt und die überholen uns links. Da müssen wir schleunigst schauen, dass wir da auf den richtigen Durchschnitt kommen.
Du hast erwähnt, dass viele Agenturen bei euch Projekte posten sozusagen oder hochladen und dann matcht das mit den CVs wahrscheinlich in irgendeiner Form. Da ist ja dann auch ein gewisser Algorithmus wahrscheinlich dahinter. Können jetzt auch, was weiß ich, wir oder ein Investor oder ein Portfoliounternehmen theoretisch auch Direktprojekte einstellen?
Korrekt. Ja. Also wir haben praktisch unser Hauptklientel sind Staffing-Agenturen, die kaufen eine Lizenz und können praktisch bei uns ihre Projekte hochladen über eine Schnittstelle und bekommen dann Bewerbungen in ihr Postfach oder können selber einen Direct Search machen. Wir haben einen sogenannten Self-Service noch bei uns auf der Plattform, das heißt, ihr könnt bei uns ein Projekt ausschreiben, ihr könnt auch selber suchen, dann kriegt ihr Bewerbungen und dann haben wir eine ganz transparente Fee von 10%, die wir dann auf den EK bekommen, den ihr mit dem, also auf den Preis bekommen, den ihr mit den Freelancer ausmacht. Je nach Timesheet Ende des Monats. Da gibt's einen Button für Unternehmen bei uns auf der Webseite und da kann man als Endkunde praktisch einen klassischen Self-Service machen.
Verstanden. Jetzt ist ja, sag mal, die deutsche Wirtschaft so ein bisschen am struggeln. Es war ja schon vor Covid so, aber jetzt insbesondere seit Covid ist es ja schon herausfordernd. Wie spürt ihr das? Also kann man sagen, die Unternehmen bauen Festanstellungen eher ab und stellen dadurch punktuell mehr Freelancer ein, wenn es benötigt wird? Oder wie gestaltet das Wirtschaftsumfeld so euer Business mit? Also ich sage mal, wenn die Wirtschaft runtergeht, wird wahrscheinlich auch bei euch irgendwo Probleme entstehen. Aber gibt es da auch so andere Effekte in die Richtung?
Also im Moment würde ich sagen, gibt es zwei große Effekte. Du hast einmal die Wirtschaftlichkeit und du hast die politische Rechtssicherheit. Das sind so die beiden Punkte, die in dieses Freelancer-Business einzahlen. Wirtschaftlichkeit, für mich ganz klar, es werden weniger Projekte umgesetzt.
Okay.
Werden weniger Projekte umgesetzt im Sinne von, ich habe das letztens auch schon oft genug gesagt, viele Projektleiter oder viele, die in dem Lead sind, haben den Mut nicht, es umzusetzen, weil sie am Ende des Tages lieber Safety first, ich mache erstmal nichts, sonst bin ich vielleicht der am nächsten auch nicht mehr hier ist. Und gerade so Einführungen, ERP-Einführungen, SAP-Themen.
Investitionen, Innovationen.
Genau, Innovationen, die werden gerade so ein bisschen zurückgehalten. Ja, und das ist natürlich, das killt so ein bisschen das Freelancer-Business. Weil gerade für das Projekt holst du dir einen Experten rein. Für 6 Monate, für 3 Monate holst du dir jemanden rein, der dich in dieser Zeit unterstützt. Und die Projekte sind weniger geworden, ganz klar. Also wir haben bei uns auf der Plattform das auch gesehen. Wir hatten im Schnitt immer so 8.000, 7.000, 800 Live-Projekte. Wir sind heute bei 3,5, 4. Also ich würde sagen, so knapp 50% sind Projekte eingebrochen.
Das ist ja eine interessante Innovationsmetrik auch, eigentlich, die eure Plattform liefert.
Ja, hat aber natürlich zwei Punkte. Erstens, es gibt einen riesen Freelancer-Markt gerade. Das heißt, wenn du ein Projekt ausschreibst, bekommst du 30, 40 Bewerbungen bei manchen Skills. Und vor 5 Jahren hast du eine bekommen oder 2. Das heißt, die schreiben auch weniger aus, weil sie natürlich die Bewerbungen nicht mehr her werden. Das heißt, sie machen lieber einen Direct Search oder sagen, ich brauche gar nicht ausschreiben, weil ich kann diese 60 Bewerbungen ja gar nicht mehr, ich kann denen nicht mehr gerecht werden. Absage, Antwort, Ghosting. Das heißt, das ist der eine Punkt. Ich glaube, es gibt noch mehr Projekte, als wie gepostet wird, aber der Respekt vor dem Bewerbungseingang ist aktuell da.
Weil es so viel mehr Freelancer gibt, oder was?
Unheimlicher Freelancer-Markt.
Weil?
Ja, weil es weniger Projekte gibt tatsächlich.
Okay.
Und weil es auch, ich sag mal, nischigere Projekte gibt und weil so dieser klassische, muss man ein bisschen aufpassen, wie ich sage, aber so dieser, sag mal, dieser generalistische Freelancer, der wird es schwieriger haben. PMO zum Beispiel auch so ein Punkt. Ja, PMO wird's, also so Projektmanager, Office war früher klassisches Freelancer-Thema für Projektleiter, für große Automobilhersteller, hatten fast jeder irgendwie eine PMO oder einen.
Aber das liegt dann daran wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, dass es ja zum einen Fachkräftemangel gibt in Deutschland und zum anderen aber eine hohe Arbeitslosenquote Correct. Mittlerweile, weil das Skillset der Leute, die nichts haben, nicht mehr zu den Anforderungen Exakt. passt. Das heißt, Exakt. es verändert sich einfach so Exakt. schnell, dass auch die Freelancer nicht Exakt. hinterherkommen.
So, und so dieser klassische, ich bin Projektleiter. Du bist schon, heute musst du, glaube ich, schon einen Skill haben, eine Nische haben, irgendwas haben, was du richtig gut kannst, wenn ich es mal so sage. Und da, oder wenn wir auch in den Corporate Functions sind, HR-Business-Partner, Einkäufer, Finance, ich glaube, du musst schon dich ein bisschen unterscheiden von was anderem. Wenn du jetzt heute als Staffing-Agentur so einen Controller ausschreibst, dann kannst du schon 40, 50, 60 Bewerbungen bekommen.
Ja, und da gibt es halt dann von bis, ne? Da gibt es dann den, der irgendwie jetzt in der Lage ist, genau. irgendwie Python, Data Warehouse, Power BI und was weiß ich zu machen, und der andere schrubbt halt wie in 90er Jahren seine Excel hin und her.
Korrekt, ne? So. Und da, glaube ich, haben wir viele Freelancer, wir sehen ja auch die Registrierungen, und die wollen natürlich neue Projekte haben. Ja, und jetzt ist so ein bisschen dieses, wir haben weniger Projekte, wir haben mehr Freelancer, aber um die Frage zu beantworten, ja, wir haben da eine wirtschaftliche Herausforderung, weil weniger Projekte umgesetzt werden, live gehen. Der zweite Punkt ist diese Rechtssicherheit. Früher war es auch nicht, aber es gab natürlich eine Zeit lang, wo dieses klassische, wir holen jetzt einen Freelancer rein, wir haben ein Projekt, wir haben eine Leistungsbeschreibung, Freelancer rein, 6 Monate später wieder raus, Wissen absaugen, gut dokumentieren, super. Heute kommt dieses Thema Scheinselbstständigkeit, verdeckte Arbeitnehmerüberlassung, Angst, Statusfeststellungsverfahren, alles, was da so rechtlich kommt. Und vor ein paar Jahren war es noch so, da hat man dann diesen Rettungsschirm gezogen, hat da vielleicht Arbeitnehmerüberlassung draus gemacht oder hat nachgezahlt. Und das war so, da bist du ein bisschen mit dem blauen Auge davon gekommen. Heute ist es so, es kommt dann praktisch gleich der Zoll, es kommt die Staatsanwaltschaft und es ist Sozialversicherungsbetrug. Und jeder Geschäftsführer hat dann bei diesen drei Punkten schon ein ungutes Gefühl. Und sagt dann, ja, wenn mir das keiner rechtssicher erklären kann, dann mache ich halt lieber entweder gar nichts oder ich mache lieber Arbeitnehmerüberlassung.
Ja, und wenn ich dann nur weiß, dass das Statusfeststellungsverfahren halt auch 6 Monate dauert, manchmal,
irgendwas, bis
die aus dem Quark kommen,
genau.
dann
so. Geht und, halt auch nichts. Und da sage ich, diese rechtliche Unsicherheit, die kriegt die Politik einfach nicht hin, da positiv Kriterien aufzusetzen, zu sagen, okay, ein Selbstständiger, wenn. Und nicht ein Selbstständiger ist kein Selbstständiger, wenn.
Aber dann hat sich das so stark verschärft die letzten Jahre?
Hat sich verschärft.
Was waren da so die?
Ja, eigentlich mit dem neuen AÜG-Gesetz 2018 hat sich das erste Mal verschärft. Und wie gesagt, das zweite ist, dass dieser Rettungsschirm weggefallen ist. So dieses, wir können das ja dann umwandeln in Arbeitnehmerüberlassung und zahlen dann einfach die Sozialversicherungsbeiträge nach, falls das so gerichtlich ist. Heute ist es tatsächlich, wenn man ganz hart ist, Sozialversicherungsbetrug, und das kann halt bis zu einer Gefängnisstrafe führen im Worst Case. So. Und wenn du natürlich ein Unternehmen hast, was irgendwie 60, 70, 100 Freelancer im Einsatz hast, da wird sicherlich mal einer dabei sein, der in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch mal in einem Meeting teilnimmt, oder der vielleicht in irgendeiner Art und Weise mal integriert ist. Und das so richtig sauber zu machen, schaffst du vielleicht mit einer Agentur, weil dann gibst du es ab und sagst, bitte kümmert ihr euch drum, dass hier eine Leistungsbeschreibung ist, dass hier Vorsatz ausgeschlossen wird, dass eine saubere Dokumentation ist. Aber du hast immer noch so ein Gefühl, okay, bin ich rechtlich in einem sicheren Raum? Und deswegen fordern wir ja auch ich bin auch viele Jahre in so einem Bundesverband für selbstständige Wissensarbeit, fordern wir von der Politik einfach saubere rechtliche Kriterien für eine Selbstständigkeit.
Aber warum wird das so verschärft? Hat die Politik dann Angst, dass wieder nicht genug Sozialversicherungsbeiträge eingezahlt werden?
Ja, also wenn ich, glaube ich, mit den Gesprächen, die ich in Berlin geführt habe, ist immer so ein bisschen Verständnis da. Ja, verstehen wir. Aber dann werden natürlich oft die Helfer mit reingeworfen in die Hochqualifizierten. Also da wird der Lieferant, der abends irgendwie mit dem Fahrrad noch das Essen bringt, plus der Uber-Fahrer. Und der hochqualifizierte SAP-Berater werden alle in einen Topf geworfen und sagen, die müssen wir alle schützen. Ich bin total dabei, dass wir die schützen müssen. Deswegen haben wir gesagt, ab einem
ich sag mal, was heißt schützen?
Ja, so Schutzbedürftigkeit heißt immer, dass du ja Freelancer sein musst und auch im Alter für dich vorsorgen musst. So. Okay. Das heißt, ich habe für mich definiert, alles, was irgendwie dreimal Mindestlohn ist, das muss mindestens drüber sein, dann kannst du als Freelancer irgendwie agieren. Ich habe für mich damals gesagt, so 45 Euro die Stunde, drunter mache ich kein Freelancing. Also vermittle ich niemanden, weil das ist dann lieber Arbeitnehmerüberlassung oder lieber Festanstellung. Und ich sag mal, wir müssen uns nicht über die Gedanken machen, die 150 Euro Stundensatz hat. Ich glaube, die können schon auf sich ganz gut aufpassen. Und das hat die Politik, glaube ich, nicht verstanden. Die werfen alles in einen Topf. Also, ich sag mal, den Fahrer, der abends das Essen bringt, den Uber-Fahrer plus den SAP-Berater. Alles sind Freelancer, alles sind Selbstständige. Und und das muss man schon aufteilen. Ja, und da kann man jetzt ganz sauber sagen, ab dem Stundensatz X ist schon erstmal ein Kriterium. Ab dem Stundensatz ist es schon mal ein Indiz für eine Selbstständigkeit oder Altersvorsorge oder so. Die gibt es nicht so richtig greifbar. Und da, zweiter Punkt, ja, ich glaube, die Gewerkschaften, auch da war ehrlich, auch die SPD ist natürlich ganz stark dahinter, dass man sozialversicherungspflichtige Angestellte hat, dass die Gewerkschaft dabei ist und dass wir Arbeitnehmer, wir kommen halt aus so einem Land, irgendwie müssen wir alle Arbeitnehmer sein, weil das ist sicher. Ich bin ehrlich, ich komme aus der DDR, ich habe auch diese Sicherheit, ja, deswegen habe ich nie selber gegründet, weil ich irgendwie immer so dieses, ich brauche ein sozialversicherungspflichtiges Einkommen, ja. Aber es ist heute auch nicht mehr sicher, also wenn man ganz ehrlich ist. So, und deswegen, glaube ich, müssen wir da wegkommen und da machen uns andere Länder das echt vor. Die sind viel innovativer, die sind viel pfiffiger, die sind viel schneller und die überholen uns.
Was machen die?
Die lassen einfach.
Oder welches Land zum Beispiel?
Ja, ich glaube, Skandinavien ist da schon mal ganz weit vorne.
Ja gut, die sind ja bei allem auch mit Rente und allem.
Die haben auch ein anderes Gefühl für Staffing-Agenturen. Für die ist es nicht böse, wenn man irgendwie von Manpower kommt oder von Randstadt, sondern das ist für die völlig normal, nach dem Studium vielleicht über eine Zeitarbeitsfirma erstmal irgendwo reinzukommen in die Firma. Bei uns hat das immer so, oh, du bist bei einer über eine Zeitarbeitsfirma irgendwo, ist aber ganz schwierig und so. Und ich glaube, da müssen wir einfach offener sein. Ja, der Weg in Konzerne geht meistens nur über vielleicht eine große Staffing-Agentur. In den Projekten sind die viel flexibler, die einsetzen zu können. Ja, und natürlich die Selbstständigen an sich. Ja, also bevor du mal selbstständig bist, bist du eigentlich schon pleite. So, also was wir da alles ansetzen, bevor mal jemand loslaufen kann, muss der schon so viel Geld bezahlen, dass er eigentlich sagt, ich hab in dem ganzen Wust gar nicht verstanden, was muss ich eigentlich machen? Ich will da eigentlich nur meine Projekte umsetzen und will meine Rechnung stellen. Und deswegen kriegen wir es auch, glaube ich, nicht gut hin, jungen Leuten das schmackhaft zu machen, Unternehmer zu werden oder Freelancer zu werden. Weil wenn die das Ganze schon sehen, was sie da machen müssen, von Finanzamt bis IHK, bis, ich meine, du hast selber gegründet, da verlierst du die Lust. Und dann kann ich verstehen, wenn die sagen, da gehe ich lieber irgendwie ins Ausland, da ist es einfacher. Ja. Und da gehe ich nach Dubai oder gehe irgendwo anders hin. Ja. Aber das hilft uns ja nicht. Also ganz ehrlich, wir
verlieren. Die Politik tut ja alles dafür, dass es
in die Richtung geht. Und dann kommt das Thema wieder mal auf. Und ich weiß, in den letzten Koalitionsverhandlungen und auch im letzten Koalitionspapier ist das Thema Freelancing drin. Dann kommt halt das Thema Auto wieder ums Eck und da ist das nochmal wichtiger für uns Deutsche ist das Auto dann halt nochmal wichtiger als der Solo-Selbstständige und dann fällt es halt immerhin runter. Und dann seit 10 Jahren machen wir da immer wieder und sind immer wieder vor Ort und sprechen mit der Rentenversicherung und sagen, Statusfeststellungsverfahren, das muss doch nach vorne gerichtet sein, das muss doch positiv konnotiert sein. Es kann doch nicht sein, dass da jemand sitzt und drauf schaut und einen Stempel macht. Und wir wissen gar nicht, wie ist der früh aufgestanden, hat er einen guten Tag gehabt oder nicht und da bewertet das jemand für einen Selbstständigen, das darf nicht sein.
Nee, und das dauert halt auch ewig einfach. Ja, so. Also im Endeffekt ist ja okay, wenn du ein Statusfeststellungsverfahren machen müsstest, was halt dann vielleicht, keine Ahnung, wo es halt nach 5-6 Tagen ein Feedback gibt, aber halt nicht nach drei Monaten oder
aber
was.
Dann auch
das Projekt soll ja auch losgehen.
Genau, und man bewertet nur das Projekt zurück. Man kann ja nicht mal nach vorne schauen. Ich bin total bei dir. Wenn man sagt, hier ist ein Verfahren, gib die Leistungsbeschreibung ein, gib das Projekt ein und dann sagt dir irgendjemand, hey, das ist gelb, grün, rot, was auch immer. Ja. So. Aber das gibt's nicht. Das ist einfach schlichtweg nicht da. Sondern jeder macht den eigenen Compliance-Bogen, jeder versucht sein Bestes. Jeder, der mit Freelancern agiert, versucht sein Projektteam so zu briefen, was man darf, was man nicht darf. Am Ende des Tages ist da so viel Kuddelmuddel unterwegs, dass manchmal Hoffnung irgendwie da, meines Erachtens, die Hoffnung der große Ratgeber ist. Aber wir, wie gesagt, wir beraten da auch Unternehmen, auch da sehr gerne, wenn jemand Compliance-Thema hat, wenn jemand intern wissen will, was darf man mit Freelancern, was sollte man besser nicht machen. Ich glaube, da haben wir gute Expertise und am Ende geht es immer darum, Vorsatz auszuschließen und seine Projekte umzusetzen, so schnell wie möglich.
Ja, du hast es erwähnt, ihr seid ja in anderen Ländern auch, also in Deutschland geht quasi das Projektvolumen tendenziell zurück, was für mich schon so ein Indikator ist, okay, Innovation stockt, Investitionen stocken. Wenn du in die anderen Länder guckst, wo ihr unterwegs seid, ist es da ähnlich, dass die Projekte zurückgehen oder gibt es auch Länder, die eher in die andere Richtung
gehen? Also tatsächlich haben wir jetzt letztes Jahr im September haben wir Brasilien gelauncht als Plattform. Unheimlich spannend. Wir haben in kürzester Zeit über 7000 Freelancer auf der Plattform gehabt, ohne dass wir groß was gemacht haben.
Heißt aber dann nicht freelance.de, ist das dann?
Heißt freelance.br, freelance.br. Ich bin jetzt selber, da wir so ein Research-Projekt machen, wie lukrativ sind wir für Staffing-Agenturen? Aber wir merken, dass da ein unglaublich hoher Marktanteil ist, was Freelancer angeht. Ja, also die haben das neue E-Invoicing eingeführt, auch anders als hier. Wir haben das wirklich relativ strikt eingeführt. Das heißt, die brauchen viele Freelancer für die Einführung, die brauchen viel SAP. Also Brasilien ist für uns also der beste Launch, den wir hatten. Kanada ist ein sehr, sehr großer Markt, unheimlich großes Land und Unterschiede zwischen, ich sag mal, Vancouver, Toronto und Quebec. Das ist verrückt, ja. Guter Entry bis jetzt, 3 Jahre. Auch da sind wir jetzt dran, die ersten Agenturen onzuboarden. In Europa, muss ich sagen, sind wir sehr zufrieden mit Polen und Tschechien. Auch was das Thema so Offshore angeht, Thema auch, sag mal, Entwickler aus Tschechien, aus Polen. Es gibt sehr viele große Beratungshäuser, die auch da ihre Standorte hingebaut haben. Brünn, Prag, Shared Service Center. Die sagen, wow, spannender Markt für uns. Und gute Leute, muss man echt sagen. Also Polen, Tschechien, Rumänien, sehr spannend. UK ist ein sehr umkämpfter, sehr harter Staffing-Markt. Ich glaube, der älteste Staffing-Markt, den es gibt. Damit ist es für uns schon der Entry herausfordernder, würde ich sagen. Also overall sage ich so, diese osteuropäischen Länder, Ukraine haben wir eine sehr starke Plattform, was Kandidatenmarkt angeht. Natürlich aktuell andere Herausforderungen, aber ich glaube und hoffe, bin überzeugt, wenn da so schnell wie möglich Frieden ist, dass wir mit der Plattform helfen können, auch da am Aufbau, weil da sind wahnsinnig gute Profile, wahnsinnig gute Skills dabei in allen Bereichen. Wir machen jetzt Mexiko im Juni. Ziel war praktisch Weltmeisterschaft, auch alle Länder zu haben. Kanada, USA, Mexiko. Nein, Spaß beiseite. USA ist ein umkämpfter Markt. Da haben wir jetzt den Entry geschafft. Aber ja, wir haben immer die Plattform freelance.irgendwie, ja. Freelance.mx für Mexiko.
Das ist schon mal ein Riesenvorteil.
Freelance.ca für Kanada, Freelance.pl für Polen, Freelance.cz für Tschechien. Und arbeiten an der Group-Strategie. Also wir wollen die Freelance Group etablieren, um dann praktisch über die Group auf alle Länder zugreifen zu können. Im Moment muss man für jedes Land eine eigene Lizenz haben und muss einen eigenen Login haben. Aber mein Ziel ist es, oder unser Ziel ist es, die Freelance Group zu haben und über die Freelance Group auszuwählen, in welchen Ländern will ich denn meine Projekte posten, wo will ich denn suchen. Und das ist so ein bisschen die nächste Jahr unser Ziel, dass man, sage ich mal, auf allen Plattformen automatisch suchen kann als großes globales Unternehmen.
Verstanden. Wie ist es so mit KI-Projekten in Unternehmen?
Ich glaube, viele wollen es und viele wissen gar nicht, was sie mit den Leuten eigentlich machen sollen. Ja, ich glaube,
aber gibt es jetzt nicht viele Freelancer auch, die so KI-Experten sind?
Es gibt es schon. Ich glaube, das Hauptproblem ist, dass die Leute, die es im Unternehmen haben wollen, gar nicht wissen, was sie mit dem KI-Experten machen sollen. Ja, also gerade wenn man so diese Hidden Champions und die, man sagt immer so im Schwäbischen da irgendwie die Familienunternehmen, die wirklich irgendwie Weltmarktführer sind, ich glaube, die wissen selber noch gar nicht, was sie manchmal mit so KI-Spezialisten, KI-Manager machen sollen. Aber ich glaube, der Weg geht dahin. Also wir merken es ja selber intern, auch was so Chatbots können und wie die uns helfen. Und ich wehre mich manchmal noch dagegen, weil ich immer noch an den Mensch, Kauf bei Mensch glaube. Ist auch noch so. Aber ich muss sagen, da ist schon echt viel passiert. Also das ist schon in einer Geschwindigkeit, die merkt du wahrscheinlich auch in eurem Business. Früher habt ihr wahrscheinlich die Excel-Tapeten auch noch irgendwie selber gemalt, heute vielleicht nicht mehr alle selbst so. Ja.
Nee. Das ist schon mitnichten.
Das ist schon verrückt.
Dann ist jetzt so die wirtschaftliche Seite, die Abnehmerseite. Jetzt gehen wir mal auf die Angebotsseite noch kurz. Was sind aus deiner Sicht so die typischen Fehler, die Freelancer machen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Also vielleicht auf eurer Plattform, ja, in einem Profil oder dann vielleicht auch in der Tätigkeit mit den Kunden?
Ich glaube, der größte Fehler ist immer Erwartungshaltung. Ja, also wenn du als Freelancer jetzt sagst, ich gehe auf freelance.de und dann habe ich morgen ein Projekt, weil die mich irgendwie alle gefunden haben oder so, dann ist, glaube ich, Erwartungshaltungsmanagement das Wichtigste. Ja, du kannst freelance.de oder alle anderen Sachen nutzen als Akquise-Tool und als ein Tool von ganz vielen Sachen, die du irgendwie brauchst, um an gute Projekte zu kommen. Mhm. Ich glaube, wir hatten das auf unserem letzten gemeinsamen Panel. Netzwerk, das eine, auch selber mal irgendwie in die Akquise gehen, das andere. Sowas nutzen wie freelance.de als Vertriebskanal. Mhm. Aber
nicht mehr abwarten, sondern nicht nur abwarten. Auch ein
bisschen. Ich glaube, heute nicht mehr. Ich glaube, es gibt immer noch die abwarten können, weil die einfach, die sind schon so tief irgendwo drin. Aber wenn du jetzt neu an den Markt kommst, rufen mich auch viele an, René, was würdest du machen? Und dann sage ich, hey, schau, dass du einfach dein Netzwerk aufbaust. Ja, du hast es auch immer schön gesagt, letztens auf dem Kaffee, auf dem Essen. Schau, dass da wieder jemanden für dich dich wieder weiterträgt. Das geht so schnell, aber damit musst du mit Menschen sprechen und damit musst du dich irgendwie engagieren. Plattform und natürlich irgendwie, ich sag mal, sich selbst ganz gut einschätzen können. Ja, was man gut kann, auch wie sein Stundensatz ist, ob es da überhaupt einen Markt gibt. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich mache mich jetzt selbstständig und gibt es da überhaupt was? Ich glaube, es gibt überall was. Mhm. Aber was ist so mein Stundensatz? Wo muss ich rein? Ich würde auch immer empfehlen, am Anfang nicht, ich sag mal, viele neigen dazu, am Anfang ihren Stundensatz so weit unten zu machen, weil sie mit überhaupt Projekte bekommen. Du kommst ganz schwer wieder hoch. Das ist wie immer, wenn du einmal einen Preis unten hast, kommst du nicht mehr hoch. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Fehlerquote. Und der CV an sich, der muss schon die Projekte, also wir sehen, dass die Kunden klassisch auf die Projekte schauen. Also so diesen normalen CV ist es nicht, sondern welche Projekte, welche Referenzen hast du, wo können die sich irgendwie Feedback holen? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und so auf einen Blick. Ja, also ich meine, du weißt selber, schaust dir keine 6, 7 Seiten an, du musst irgendwie auf den Blick sehen, okay, der hat das, der ist das gehighlightet, der war schon mal beim Wettbewerb oder hat das schon mal gemacht. Mhm. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, ja. Mhm. Von den Lizenzen ist es eigentlich egal, du musst das kaufen, was du bei unserer Plattform am besten hast. Du kannst natürlich irgendwie Expert Plus kaufen, du kannst auch mit Basic-Mitgliedschaft anfangen. Ich glaube, da einfach ein Gefühl zu kriegen, was passiert da. Aber das wäre so meine Lifehacks, die ich so mitgeben würde.
Wie unterscheiden sich die Pakete ganz grob? Also ist es dann Anzahl an Bewerbungen, die du rausschicken darfst?
Oder? Genau, also wir haben Basic, wir haben Expert und Expert Plus Mitgliedschaft. Du kannst dich halt bei der einen halt nur 10 Mal am Tag bewerben bei Unternehmen, bei der anderen mehr. Du wirst mehr gefunden. Du kannst dein CV mit einem KI-Tool noch optimieren. Du kannst auf verschiedene Projekte anpassen. Du kannst praktisch so einen Search-Agenten man muss aber mit Agenten ein bisschen aufpassen, weil bei uns ist eher so ein Alert, würde ich sagen, ja. Also wir müssen mit dem Wording ein bisschen aufpassen, weil jetzt alle haben Agenten. Wir haben eher so einen Search-Alert, der dir früh die Projekte auf deinem CV anbietet und so. Also, und wenn du halt Basic hast, dann hast du das halt nicht. Ja, das ist wahrscheinlich wie bei vielen Abo-Modellen. Wenn du Premium hast, dann hast du mehr. Und wenn du halt ein bisschen weniger hast, dann kriegst du halt auch ein bisschen weniger. Aber wir haben jetzt keine Werbung oder so. Das sind keine Anzeigen, die da irgendwie kommen. Aber das ist so der Inhalt. Du kannst mehr machen, umso besser deine Lizenz ist.
Verstanden. Blick nach vorne hast du ja auch gerade schon ein paar Mal erwähnt. Jetzt so die nächsten Jahre weiter internationalisieren oder was ist die Strategie? Technisch wahrscheinlich viel umsetzen.
Ja, wir technisch auf dem, ich sag mal, unsere Plattform ist noch so ein bisschen auf dem alten Tech-Stack von vor ein paar Jahren. Die müssen wir sicherlich mal in die neue Welt bringen. Internationalisierung, wir glauben daran, dass wir, ich sag mal, international noch wirklich Potenzial haben. Strategische Partnerschaften. Wir machen dieses Jahr das zweite Mal ein Freelance Summit in München, wo wir über 450 Gäste haben, wo wir auch Partner mittlerweile dabei haben, die für die Freelancer interessant sind, Versicherungen, Banken, Steuerberatungen, alles was so kommt, Trainings, Weiterbildungen, wo wir sagen, wir wollen auch ein physisches Event für unsere Freelancer haben, also das könnten wir auch international machen, so ein Summit. Unsere Studie, die wir jedes Jahr rausbringen, vielleicht mit einem großen Partner zusammen machen, dass wir wirklich so noch mehr politische Kraft haben. Ja, wir machen aktuell eine Studie mit 3000 Freelancern. Das ist schon muss man erstmal hinbekommen. 3000 Freelancer, die antworten. Ich habe schon viele Studien gesehen. Das ist schon repräsentabel. Mhm. Aber vielleicht mit dem großen Partner noch mehr haben und dann wirklich politisch auch mal noch mit mehr Gewicht dann nach Berlin gehen und sagen, hey, das sind echt die aktuellen Themen, die unsere Freelancer beschäftigen und wir müssen was tun, damit wir hier nicht die Innovationen irgendwie, damit wir nicht da auch noch hinten dran sind. Ja. Mhm. Und ich glaube, das sind so unsere Themen. Da haben wir genug zu tun. Intern, glaube ich, so wachsen, dass es gesund ist. Und dann wird sich zeigen, was mal irgendwann passiert. Wir haben einen Gründer, dem das Eigentümer geführt. Da kann mal alles passieren. Das ist manchmal, wollen wir vielleicht, gib mal an die Börse, vielleicht macht man mal irgendwann, I don't know, was kommt. Mhm. Ja, vielleicht gibt es ein spannendes Angebot von rechts und links. Vielleicht gibt es ein Land, was spannend ist. Also, aber ich glaube, heute aktuell kein Gedanke. Aber klar, ich habe es schon mal erlebt, wenn Gründer dann irgendwann vielleicht nach einer Zeit X mal sagen, möchte jetzt mal was anderes machen oder so, dann können wir bei dir anrufen.
Sehr gerne, ja. Nee, cool. Vielen Dank.
Sehr gern.
Sehr spannender Einblick in den Markt, der auch nicht unbedingt immer einfach ist. Aber ich glaube schon, dass es ein wichtiges Standbein ist, tatsächlich der deutschen Wirtschaft, ja. Gerade was Innovation angeht, was auch Fortschritt angeht. Und ich kenne es ja selber als Unternehmer auch. Manchmal bist du kapazitativ halt am absoluten Limit, ja. Willst trotzdem irgendwie strategisch einen Kunden aufmachen. Und dann gibt es zum Glück Freelancer da draußen, die einen da vielleicht auch supporten können. Die müssen halt dann gut sein.
Das, absolut.
Das ist manchmal so, ja, aber so, ja. Wenn die gut sind, ist das natürlich ein absoluter Segen für alle Unternehmer und Führungskräfte da draußen. Absolut. Von dem her, tolles Produkt, was ihr
vielen
habt.
Vielen Dank.
Ich glaube, ein toller Beitrag, den ihr auch leistet.
Und, Dankeschön.
Ja, wünsche da ganz viel Erfolg bei der internationalen Ausrichtung.
Danke, Sascha. Vielen Dank.
Cool. Ja, das war jetzt ein Exkurs zum Thema Freelance-Markt, sowohl in Deutschland als auch international. Sowohl für Investoren, Portfolio-Companies als auch Berater oder andere Protagonisten in unserer Branche natürlich extrem relevant. Wir haben da auch selber schon drauf zurückgegriffen. Von dem her bietet das vielleicht einen ganz spannenden Einblick, was man da so machen kann und hilft auch dem einen oder anderen. Und wenn ihr auch weiterhin so spannende Einblicke haben möchtet, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Von meiner Seite ganz lieben Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.